This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Hier ist BTO Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Nach den Hochwasserereignissen ist der Klimaschutz wieder ein Top-Thema. Doch sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Nun, bekanntlich vermisse ich Effizienz und Effektivität bei der deutschen Vorgehensweise zum Thema Klimaschutz. Und man kann es besser machen und da blicken wir heute hin und zwar blicken wir nach Bottrop. Dazu führe ich ein Gespräch mit dem Mann, der Bottrop an die Spitze des Klimaschutzes geführt hat. Zum Abschluss, wie immer, ein paar Hörerfragen. Fangen wir an.
BTO Beyond the Obvious 2.0.
Wir müssen den Weg Deutschlands in Richtung Klimaneutralität noch schneller weitergehen.
Und wir waren eigentlich gut gerüstet. Aber das, was wir jetzt erlebt haben, das hat eine Dimension, die wir noch nirgends erlebt haben.
Im Jahre 2022 werden 7 weitere Braunkohlekraftwerke geschlossen. Und das nimmt so viel CO2 aus der Luft, aus dem, was Deutschland quasi ausstößt, dass wir damit einen wichtigen Baustein gelegt haben.
Wir spüren, dass sich der Klimawandel immer stärker auswirkt. Alle, die das ignorieren, die irren fundamental.
Wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen, kurzfristig, aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den Betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren gemacht haben. Auch das wird notwendig sein.
Denn sonst werden uns solche Katastrophen auch wieder begegnen.
Angesichts der Hochwasserschäden der letzten Wochen überbietet sich die Politik wieder mit Forderungen nach noch mehr Klimaschutz. Das ist sicherlich berechtigt. Ist aber auch praktisch, denn man kann ja auch vom eigenen Versagen bezüglich Hochwasserschutz und Warnsystem ablenken. Die Aussagen der Politiker erinnern mich ein bisschen an jene, die auf falschem Weg erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Doch statt umzukehren, gehen sie einfach schneller weiter. Doch wir laufen Gefahr, dass wir beide Ziele nicht erreichen. Weder dem Klima helfen, noch den Wohlstand hierzulande erhalten.
Als wesentliche Festlegungen erhält die Charta darüber hinaus eine Klimagarantie und eine Wirtschaftsgarantie. Diese verpflichtet alle staatlichen Stellen, die notwendigen und geeigneten Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele und zur Erhaltung der Wirtschaftskraft zügig zu ergreifen und umzusetzen. Dazu gehört für mich eben auch das Prinzip, dass wettbewerblich relevante Belastungen der Wirtschaft durch Klimaschutz auf geeignete Weise auszugleichen sind.
Ich finde, was Herr Altmaier hier sagt, ist immer noch die beste Zusammenfassung über die deutsche Klimapolitik. Ein Wirtschaftsminister, der eine Garantie abgibt für das Klima und eine Garantie abgibt für die Wirtschaft, das ist schon etwas Herausragendes. Ich glaube immer noch, dass die Planwirtschaftler der ehemaligen Sowjetunion und der DDR nur neidisch auf diese Fähigkeiten blicken können. Wenn die Politik glaubt, alles so steuern zu können, glaube ich, überschätzt sie sich massiv. Vielleicht ganz kurz nochmal zur Erinnerung, was meine Kritik ist an der deutschen Klimaschutzpolitik. Meine Kritik ist die, dass in Deutschland so getan wird, als würde Geld keine Rolle spielen. Es gibt keine Budgetrestriktion, sondern, weil es ja ein gutes Ziel ist, ein guter Zweck ist, fangen wir im Prinzip an und sagen, wir machen alles, was wir uns wünschen und fragen uns nicht vorher, ob wir ein Budget vielleicht haben, was wir definieren sollten. Und weil wir uns kein Budget vorgeben, klappt es dann auch nicht mit der Effizienz der Maßnahmen. Wir ergreifen viele Maßnahmen, die teuer sind, aber wenig bringen. Beispielsweise im Bereich der Gebäudesanierung. Und darüber hinaus ergreifen wir auch Maßnahmen, die nicht so effektiv sind, wie sie sein sollten. Das heißt, es gibt einige Maßnahmen, die zwar viel Show-Effekt haben, aber letztlich den Ausstoß an CO2 nicht deutlich reduzieren. Und das hat Hintergründe. Also ein Hintergrund zum Beispiel ist, dass die deutsche Politik sich zu sehr, um nicht zu sagen ausschließlich, auf das Thema der Vermeidung von CO2 konzentriert. Und daraus folgen dann so Forderungen wie, wir müssen unser Leben ändern, wir müssen verzichten, etc. etc. Dabei gäbe es Alternativen. Es gäbe Alternativen zu sagen, lasst uns doch überlegen, wie wir CO2 produktiv nutzen. Das Ganze führt dann zu einer ineffizienten Mittelverwendung. Wie bereits angesprochen, bei der Gebäudesanierung fördert die Politik vor allem die Maßnahmen, die teuer sind, aber relativ wenig bringen. Das sage übrigens nicht ich, sondern das sagt eine Studie, die herausgekommen ist, gemeinsam von den Vermietern und den Mietern. Wir haben in der Vergangenheit über 80 Milliarden Euro ausgegeben, um die Photovoltaik zu fördern. Damit sparen wir ungefähr 2% unseres CO2-Ausstoßes, aber die Industrie ist nicht in Deutschland, sondern in China. Ja, wir haben einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass weltweit die Photovoltaik vorangekommen ist und wir Millionen von Tonnen CO2 einsparen. Und eigentlich sollten wir, die Deutschen, uns durchaus einen Teil dieser CO2-Einsparung zurechnen. Denn wir waren diejenigen, die die Industrie angeschoben haben. Letztes Beispiel, Kohleausstieg. Wie schon mehrmals dargelegt, wir zahlen 40 Milliarden, es gibt auch Schätzungen von bis zu 80 Milliarden, für den Ausstieg aus der Kohle. Und andere Länder wie Großbritannien haben es gemacht, ohne einen einzigen Cent oder einen einzigen Pfennig in die Hand genommen zu haben. Einfach deshalb, weil sie die Verstromung von Kohle so teuer gemacht haben, dass es nicht mehr wirtschaftlich war. Abgesehen davon ist das Kohlebeispiel auch ein sehr gutes, nämlich dafür, dass Maßnahmen oftmals nichts bringen. Das werden Sie sagen, wieso bringt das nichts? Nun, das sage nicht ich, das sagen die Potsdamer Klimaforscher. Denn was passiert ist Folgendes. Wenn die deutsche Kohleindustrie abgeschaltet wird, sinkt die Nachfrage nach Emissionszertifikaten. Das heißt, sie wird billiger für andere Länder, mehr CO2 auszustoßen. Deshalb haben die Potsdamer Klimaforscher auch gesagt, konsequenterweise muss man nicht nur die Kohlekraftwerke stilllegen, sondern man müsste konsequenterweise auch die Zertifikate aufkaufen, was wiederum ein paar Milliarden kosten würde. Es ist kein Wunder, finde ich, dass angesichts der Art und Weise, wie wir Klimapolitik betreiben, das Weltwirtschaftsforum schon vor mehreren Jahren festgestellt hat, dass wir bei dem Thema der erneuerbaren Energien im internationalen Vergleich einen der hinteren Plätze belegen. Und dies, obwohl wir bereits mehr als 200 Milliarden dafür ausgegeben haben und es Schätzungen gibt, dass bis 2025 insgesamt rund 500 Milliarden Euro, also mehr als 6.000 Euro pro Kopf der Bevölkerung, dafür ausgegeben werden. Das könnte man alles besser machen. Der Bundesverband Deutsche Industrie hat bereits vor einiger Zeit vorgerechnet, dass wir zur Erreichung der Klimaziele ungefähr 1,5 bis 2,3 Billionen Euro aufwenden müssten bis 2050. Das klingt viel, ist auch viel, entspricht aber pro Jahr einer Belastung zwischen 45 und 70 Milliarden Euro. Das wäre eben dieses Budget. Man könnte ja hingehen, und darüber sollte meines Erachtens die Politik auch streiten, jetzt im Wahlkampf, was unser jährliches Budget ist. Und zwar dieses Budget ist ganz wichtig. Das ist ja nicht nur das, was der Staat ausgibt, sondern das, was wir im Prinzip als Gesellschaft gesamthaft ausgeben. Diese 45 bis 70 Milliarden pro Jahr sind ein großer Betrag, aber dieser basiert auf einer sehr wichtigen und, wie ich finde, auch sehr optimistischen Annahme. Ich zitiere mal den BDI. Da steht in der Studie drin Folgendes. Die betrachteten Klimapfade sind volkswirtschaftlich kosteneffizient und unterstellen eine ideale Umsetzung, unter anderem im Sinne sektorübergreifender Optimierung und richtige Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt, es setzt voraus, dass man ganzheitlich denkt, dass man das Richtige entscheidet zum richtigen Zeitpunkt und dass man dann auch nicht zu viel Geld für Dinge ausgibt, die relativ wenig bringen. Und da spricht die Studie dann unter anderem von teilweise überzogenen Fördermaßnahmen im Rahmen der Energiewende und über das bereits angesprochene Thema, nicht in diesem Podcast, im früheren Podcast angesprochene Thema der Verzögerung beim Netzausbau. Das alles führt dazu, dass wir die Ziele nicht erreichen werden und dass alles in Summe viel teurer wird. Die Politik überbietet sich zurzeit mit immer höheren Zielvorgaben. Es mangelt uns aber nicht an Zielvorgaben. Es mangelt uns an der richtigen Strategie, diese Ziele zu erreichen. Und jetzt einfach die Ziele hochzuschrauben, wo wir jetzt bereits auf einem Weg sind, der die Zielerfüllung völlig illusorisch erscheinen lässt, ist natürlich ein politischer Schaukampf ohne konkreten Nutzen. Im Gegenteil, es droht zu Schaden zu führen. Denn wir haben auch Tabus. Ich habe vorhin schon angesprochen, wir sprechen über Verzicht. Viel vernünftiger wäre es, auch Technologien zu entwickeln, die dazu führen, dass man CO2 bindet oder gar in Produktionsprozessen verwendet. Das kann man nämlich machen. Nehmen wir das Beispiel der USA. Dort wird steuerlich Carbon Capture, Utilization and Storage gefördert. Konkret die Wiederverwertung von CO2 im Produktionsprozess. Der Staat gibt den Unternehmen eine Steuergutschrift von $35 für jede Tonne CO2, die zur kommerziellen Nutzung weiterverarbeitet wird. Und es hat einen ganz beeindruckenden Effekt. Es kostet den Staat ungefähr 3 Milliarden pro Jahr. Es bewirkt aber private Investitionen von 40 Milliarden pro Jahr. Einfach deshalb, weil man auf diese Art und Weise natürlich Steuern spart, Kosten senkt, aber eben auch es einen Anreiz gibt, nicht so sehr zu setzen auf die Vermeidung von CO2, sondern auf die Verwendung von CO2. Und Anwendungsmöglichkeiten gibt es genug, zum Beispiel beim Thema alternative Kraftstoffe oder aber auch bei Kunststoffen. Das sind Themen, wo man sowas gut nutzen kann. Warum werden solche Technologien bei uns nicht in den Vordergrund gestellt und warum arbeiten wir nicht an diesen Themen weiter? Wer Klimaschutz wirklich betreiben möchte, der setzt eben auf Forschung und Entwicklung und auf Innovation. Kürzlich habe ich gelesen, dass man ja die Tötung von Walen zur Erlangung von Lampenöl nicht verhindert hat, indem man die Lampe etwas weniger hell einstellt, also Verzicht, sondern weil man stattdessen gelernt hat, Rohöl zu fördern und zu verarbeiten. Und so wird es auch diesmal sein. Diese Erkenntnisse, die ich jetzt formuliert habe, sind weder neu noch revolutionär noch vollständig. Ich habe bereits einige Podcasts zum Thema gemacht. Ich erinnere an die Folge 52 mit dem Titel Deutschlands Klimaideologie ist teuer, wo erklärt wird, dass wir uns bei der Berechnung des CO2-Fußabdrucks etwas vormachen. Weil wir den CO2-Ausstoß, der beim Bau des Bahnnetzes beispielsweise entsteht, nicht mit berücksichtigen. Und ebenso wichtig ist die Folge 46, in der Professor Watter physikalisch erklärt, woran die Energiewende hakt. Titel: Unpopuläre Fakten zur Energiewende. Es gibt aber auch andere Ansätze zum Thema Klimaschutz. Und diese kommen nicht von der großen Politik, sondern von jenen, die vor Ort handeln. Und das abseits der Berliner Politikblase, konkret im Ruhrgebiet in Bottrop. Dort läuft seit 2009 ein Pilotprojekt, dessen Ergebnisse sich sehen lassen können. So sank der CO2-Ausstoß in Bottrop von 2009 bis 2020 um fast 50%. Bottrop belegt unter allen Großstädten in Nordrhein-Westfalen den Spitzenplatz bei der Photovoltaikdichte pro Einwohner. Und der CO2-Ausstoß pro Kopf lag 2020 im Bottroper Modellgebiet bei 2,4 Tonnen pro Jahr, verglichen mit bundesweit 6,1 Tonnen pro Jahr. Wir sehen also, hier ist etwas passiert. Getragen wird das Pilotprojekt Bottrop vom Initiativkreis Ruhr, einem Zusammenschluss von ungefähr 70 Unternehmen. Und der Geschäftsführer Burkhard Drescher fasst die Vorgehensweise so zusammen.
Unser dezentraler Ansatz unterscheidet sich grundlegend von dem meiner Meinung nach falschen Weg, den Berlin mit dem Klimaschutzgesetz einschlägt. Es ist uns allen nicht damit geholfen, dass in der Hauptstadt der Entschluss fällt, in einem zukünftigen Jahr X klimaneutral sein zu wollen. Es ist uns nicht damit geholfen, dass die Menschen durch eine CO2-Steuer dazu gezwungen werden, ihr Verhalten zu verändern. Das erzeugt nur Frust und Hilflosigkeit.
Ich finde, das ist schon so eine gute Aussage, dass es sich lohnt, mit ihm zu sprechen, weshalb ich ihn, Burkhard Drescher, in meinen Podcast eingeladen habe.
Burkhard Drescher ist ein ehemaliger Kommunalpolitiker der SPD in Nordrhein-Westfalen und ist zuletzt Oberbürgermeister von Oberhausen gewesen. 2004 ist er aus der Politik ausgeschieden. Nach einer anschließenden Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft ist er jetzt Geschäftsführer der Innovation City Management GmbH in Bottrop. Diese Beratungs- und Projektmanagementgesellschaft entwickelt und realisiert zukunftsfähige und innovative Lösungen, mit denen Städte und Unternehmen den Herausforderungen des Klima- und Strukturwandels begegnen können. Maßgeblich getragen wird diese ICM vom Initiativkreis Ruhr, einem Zusammenschluss von etwa 70 führenden Wirtschaftsunternehmen.
Sehr geehrter Herr Drescher, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo.
Herr Drescher, Sie beschäftigen sich mit dem Thema Klimaschutz sehr aktiv. Und ich habe schon mehrere Folgen des Podcasts gehabt zum Thema Klimaschutz. Da gab es eine Diskussion, machen wir die richtigen Maßnahmen, sollten wir mehr machen? Sind Politiker die richtigen, die Maßnahmen zu entscheiden? Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass im fernen Berlin viele Dinge am Schreibtisch erfunden werden und ausgedacht werden, die in der Praxis vielleicht nicht so sinnvoll sind. Und ich habe auch von Ihnen gehört, dass Sie ja sehr aktiv sind, jetzt wirklich Klimaschutz umzusetzen. Deshalb dachte ich mir, ich plaudere mal mit Ihnen. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal ganz kurz am Einstieg sagen, was Sie jetzt eigentlich konkret machen, um Klimaschutz voranzubringen.
Ja, wir haben hier in Bottrop, also in der Nachbarstadt von Oberhausen, ein Pilotgebiet. Das wurde vom Initiativkreis Ruhr, also dem Zusammenschluss der Unternehmen im Ruhrgebiet, die hier den Strukturwandel fördern wollen, einmal ausgewählt mit der Zielrichtung, dort die CO2-Emissionen innerhalb von 10 Jahren, von 2010 bis 2020, zu halbieren. Und sozusagen im Ruhrgebiet ein Modell für eine Klimastadt zu initiieren und dann auch umzusetzen. Jetzt sind die 10 Jahre ja vorbei. Wir haben im Juni Bilanz gezogen und haben festgestellt, dass wir tatsächlich innerhalb von 10 Jahren die CO2-Emissionen halbieren konnten. Wir haben festgestellt, dass wir, was die CO2-Emissionen pro Kopf angeht, ganz weit vorne sind gegenüber NRW. NRW hat sozusagen das Fünffache von dem, was wir haben pro Kopf. Wir haben festgestellt, dass wir an der Spitze sind aller nordrhein-westfälischen Großstädte, wenn es um die Nutzung der Photovoltaik, Stromerzeugung auf den Dächern geht. Also kann man sagen, wir haben, glaube ich, an dem Modell Bottrop gezeigt, dass es möglich ist, in einer Stadt von unten mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den Eigentümern und mit der Stadt und anderen Akteuren tatsächlich einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Das Ganze ist natürlich jetzt im Moment sehr aktuell, wo wir die Flutwasserkatastrophen in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und auch in Rheinland-Pfalz erlebt haben. Und da ist genau der Punkt, wo ich sage, die Politik hat es nicht begriffen. Wenn Herr Laschet sagt, Klimawandel ist global und wir können hier in Nordrhein-Westfalen nicht mehr machen, das muss sozusagen weltweit entschieden werden, dann ist das eigentlich im Grunde genommen Sand in die Augen der Bürgerinnen und Bürger streuen. Denn mit dem klimagerechten Stadtumbau, den wir hier an sehr vielen, über 300 Einzelbeispielen umgesetzt haben, erhält man nicht nur einen Beitrag zur Reduktion der Emissionen, die ja für den Klimawandel verantwortlich sind, man hat aber gleichzeitig einen Beitrag zur Vorsorge für Klimafolgen damit erarbeitet. Das heißt also, man kann nur in der Stadt und nicht global eigentlich Vorsorge treffen dafür, wenn Starkregen kommen, wenn Hitzewellen kommen. Solche Themen kann man nur kommunal bekämpfen. Insofern ist es fehlgeleitet, wenn man sagt, der Klimawandel ist global, wir schalten die Kohlekraftwerke ab, da sind wir Vorbild und dann gucken wir mal. Das ist der falsche Weg.
Das wäre die Frage natürlich, war das jetzt besonders teuer, das zu machen? Weil ich habe immer den Eindruck, bei uns in Deutschland, wenn wir über Politik im Klimaschutz sprechen, dann wird es immer sehr teuer, sehr schnell wird es sehr teuer. Haben Sie jetzt besonders viel Geld ausgegeben, um dieses ja wirklich herausragend gute Ergebnis zu erzielen?
Das ist ja das zweite Ärgernis eigentlich, weil da den Bürgern wird suggeriert, mit Klimaschutz sind Belastungen verbunden. Und wenn Sie, egal welche Partei in Berlin sich äußert und welche Kanzlerkandidaten immer sagen, wir müssen gucken, wie wir die Belastungen vielleicht anders verteilen. Und es geht immer um Belastungen. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man ein Haus energetisch modernisiert, und dazu muss man sagen, fast 40% der Treibhausemissionen in Deutschland kommen aus Gebäuden. Also kann man da angreifen, aus bestehenden Gebäuden. Der Neubau ist unrelevant. Und wenn man aber ein Haus energetisch modernisiert, dann spart man Energiekosten. Das heißt also, Klimaschutz heißt nicht Belastung, Klimaschutz bedeutet Entlastung. Und wenn Sie den Strom auf dem Dach zur Eigennutzung selber produzieren, dann können Sie den vielleicht für 10 Cent, manchmal sogar für 6 Cent produzieren. Bei den Stadtwerken zahlen Sie mindestens 30 Cent. Also auch darüber können Sie billiger Strom produzieren. Sie sparen Energiekosten über den Klimaschutz. Und das ist eigentlich das, was mich immer wieder auf die Palme bringt, wenn ich das höre über Belastung. Deshalb wird den Bürgern Angst gemacht, weil die denken tatsächlich, Klimaschutz bedeutet Belastung. Oder auf der anderen Seite Elektroautos. Ja, ich habe ein Elektroauto. Ich habe kaum noch Betriebskosten. Ich habe keine Inspektionen mehr. Ich zahle ganz wenig Geld, tanke Sonne von meinem eigenen Dach zum Fahren, zahle keine Steuern. Also auch da werde ich entlastet. Klimaschutz heißt Entlastung der Bürgerinnen und Bürger direkt wirksam im Portemonnaie.
Aber jetzt kommen wir nochmal auf das Gebäude zurück, weil da würden jetzt einige sagen, naja gut, also das heißt ja beim Gebäude, ich muss das Dach isolieren, ich muss wahrscheinlich mein Haus mit Styropor einkleiden, was ja, glaube ich, nicht so richtig sexy ist. Dann habe ich die Frage, muss ich umstellen auf Wärmepumpe etc. etc. Das sind doch ziemlich große Investitionen. Und wir haben auch die Diskussion, wer soll die Kosten tragen, Vermieter, Mieter. Aber letztlich ist es ja so, wenn ich jetzt das komplett mache, das komplette Programm, dann rechnet es sich doch eigentlich nicht. Da gibt es doch Studien, die zeigen, das ist ziemlich teuer und das lässt zumindest den heutigen CO2-Preis rechnet sich noch nicht.
Ja, das ist so, wenn man jetzt wie auch vom Bund auch die KfW in ihrer Fördersystematik vorgeht, dann müssen Sie ein Haus, wenn Sie das sozusagen zum Niedrigenergiehaus weiterentwickeln wollen, ein bestehendes, so viel investieren, dann können Sie das Haus besser abreißen und neu bauen. So, deshalb gehen wir hier, sind wir in Bottrop einen ganz anderen Weg gegangen. Wir haben über 4.000 Energieberatungen hier durchgeführt und unsere Energieberater sagen dann den Leuten, wir fangen mal klein an. Statt ein neues Dach aufzubringen mit 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus, dämmt doch einfach mal den Speicher. Könnt ihr selber machen. Habt ihr 90% des gleichen Effektes wie bei einem neuen Dach. Dann dämmt ihr die Kellerdecke, weil jedes Haus ist ein Kamin. Dann habt ihr einen weiteren Effekt. Dann neue Fenster unter Umständen. Und dann verzichtet ihr auf das Einpacken des Hauses, weil das ist viel zu teuer und bringt zu wenig. Und so kommt man zu Energiekosteneinsparungen. Die sind dann nicht vielleicht mit dem gesamten großen Paket, ja, vielleicht nicht zu 90%, aber auch zu 70%. Und dann hat man aber den Effekt, dass sich das Ganze in 5 Jahren rechnet. Und dann kann man immer noch mal gucken, wenn dann verkauft wird oder wenn sonstige Dinge sind, das weiterzuentwickeln. Aber der entscheidende Punkt ist aus unserer Strategie, niederschwellig zu beginnen. Das heißt also, erstmal einzusteigen, sagen so, jetzt machst du erstmal eine neue Heizung. Dann kommt das Thema Wärmepumpe. Auch das wird, da werden die Leute wirklich veräppelt, auf Deutsch zu sagen. Wenn Sie ein Zweifamilienhaus zum Beispiel haben und bisher mit einer Zentralheizung, mit Radiatoren wird das Haus beheizen, ob mit Öl, mit Gas, mit Kohle, wie immer auch, und das auf Wärmepumpe umstellen wollen, dann müssen das ganze Haus umbauen. Das bedeutet nämlich, sie müssen Niedertemperatur, die müssen in den Fußboden die Heizung einbringen, die brauchen neue Türen, sie brauchen neue Treppen, sie brauchen neue Steigleitungen komplett. Und das ist, sagen wir mal, nicht finanzierbar vom normalen Eigentümer und auch schon gar nicht von Vermietern. Deshalb muss man mit Zwischenschritten rechnen und mit Zwischenschritten handeln. Wir haben da ein Konzept mit 100 Mikro-KWK-Anlagen, die statt dem Heizungskessel im Keller ein kleines Kraftwerk einbauen. Damit kann man Wärme und Strom gleichzeitig erzeugen. Und dann kann man so ein ganzes Haus noch in Kombination mit Photovoltaik schrittweise, immer so, dass es sich rechnet, über das Portemonnaie entwickelt, auch energetisch autark betreiben in der Bilanz. Und dann kann man das aufs Quartier ausdehnen und so kann man die Städte klimaneutral weiterentwickeln. Das ist klimagerechter Stadtumbau.
Also sagen Sie im Prinzip, statt auf Null zu springen, springen wir eben auf, was ich, 50-60% Reduktion, ja. Das ist besser als gar nichts.
Genau.
Und Sie bestätigen die typische Regel 80-20-Regel, man bekommt 80% des Effekts mit 20% des Einsatzes, also viel kostengünstiger und effizienter.
Exakt.
Und Sie sagen im Prinzip, das ist besser als das, was jetzt die große Politik ständig diskutiert.
Genau. Und dann, weil es bringt ja nichts. Es wird seit Jahren wird das propagiert und die KfW fördert auch nur diese großen Schritte, diese großen Maßnahmen. Nur die Fördermittel selber reichen nicht aus, um das Ganze, die Mehrkosten zu finanzieren. Und sie haben seit Jahren im Bestand eine energetische Modernisierungsrate, die liegt unter 1% des Bestandes, seit 10 Jahren. Und immer wieder sagen die neuen Umweltministerinnen, ja, wir wollen 2, wir wollen 3. Wir haben hier 3,5% seit 10 Jahren energetische Modernisierung. Wir haben über 30% des Bestandes energetisch modernisiert. Natürlich nicht auf die 100%, sondern auf die 80, 70. Aber da wird's gemacht. So, da käme man viel weiter als hohe Ziele, die einen selber beglücken, weil man so toll ist, dass man so tolle Ziele formuliert hat. Aber draußen in der Republik bewegt sich nichts. Das ist doch unser Problem. Klimaschutz findet im Gebäudebestand bei Wärmeversorgung im Moment eigentlich gar nicht statt. Da wird nur von geredet.
Das heißt, Sie würden Sie die KfW-Förderung umstellen und würden sagen, fördert ja lieber mal die low-hanging fruits und das ist besser als diese teuren Sachen zu fördern, die relativ wenig bringen und wenig Leute machen?
Das haben wir hier gemacht. Wir haben ein eigenes Förderkonzept entwickelt in Bottrop, wo die Leute eine Förderung bekommen haben, je nach CO2-Einsparung. Also ganz einfach, gehen Sie hin, im Haus, sagen wir mal von 1960, Sie bauen neue Fenster ein, sparen Sie 10% CO2. Das ist jetzt nicht der große Schwung, aber Sie haben CO2 eingespart, 10%, haben Sie hier 10% Zuschuss bekommen. Ganz einfach, eine Energieberatung, 2, 3 Angebote, dann Geld ausgezahlt, gemacht und dann anschließend wird kontrolliert, ist gemacht und fertig. Und über diesen Weg haben wir im Grunde genommen 1100 Gebäude energetisch modernisiert und dann mit 1 Euro, muss man auch mal volkswirtschaftlich betrachten, Subventionen haben wir 7,80 Euro Gesamtinvestition ausgelegt. Die Handwerker freuen sich darüber. Und dann ist was passiert. Dann haben wir zwar da bei diesen Gebäuden nur knapp 20% CO2 eingespart, aber immerhin ist was bewegt worden. Und deshalb glaube ich, dass die Politik aus Berlin falsch ist, dass besser ist, dass man niederschwellig den Einstieg in die energetische Modernisierung auch anreizt mit Förderung und nicht sozusagen die Latte so hoch hängt, dass man nur als Olympiasieger rüberspringen kann.
Wie haben Sie das gemacht bei dem Thema Aufteilung zwischen Vermieter und Mieter?
Ja, da haben wir im Grunde genommen immer angestrebt, in mehreren Projekten, auch mit Wohnungsgesellschaften, die warmmietenneutrale energetische Modernisierung. Das heißt also, die Mieter sparen ja die Energiekosten, nicht der Vermieter. Das ist ja in Deutschland ein Problem. In Schweden ist das übrigens anders. Wäre aus meiner Sicht auch der bessere Weg, wenn man eine Warmmiete nehmen würde mit allem drum und dran. Dann kann man auch der Hauseigentümer selber gucken, wie er es refinanziert. Aber andersrum haben wir gesagt, so, der Vermieter verspricht den Mietern, dass anschließend die Warmmiete nicht höher ist als vorher. Und das, was die Mieter sparen bei Energiekosten, legen sie dann bei der Netto-Kaltmiete drauf und zahlen also mehr Netto-Kaltmiete, aber in Summe nicht mehr. Und das Geld wird dann zur Refinanzierung der Investitionen genutzt. Das funktioniert nicht überall, ja, sondern in Modellprojekten. Das Ziel, was damit angestrebt wird, ist im Grunde genommen auch für die Vermieter, ein verträgliches Modell zu finden, was bezahlbar ist. Denn die Mieter partizipieren ja von der Energie. Einsparung.
Es ist ja so, Herr Drescher, ich meine, ich habe Sie gehört im Deutschlandfunk und ich kenne Sie auch von früher, darum dachte ich mir, ich plaudere mit Ihnen. Es sind Sie ja ein bekannter Mann, Sie sind auch politisch aktiv, ist ja kein Geheimnis, Sie waren ja oder sind ja in der sozialdemokratischen Partei. Warum hört Sie keiner? Das würde mich mal echt interessieren. Weil ich meine, wenn Sie jetzt hier, Sie laufen, Sie kamen einen Funktionieren, Sie haben in 10 Jahren 50% CO2 gespart. Sie haben es gemacht mit weniger finanziellem Einsatz und Sie haben es gemacht, ohne die Bürger zu verschrecken. Im Gegenteil, die Bürger freuen sich. Da frage ich mich mal, das ist doch eigentlich, so gewinnt man doch normalerweise Wahlen als Politiker. Warum will keiner mit dieser Strategie Wahlen gewinnen?
Das ist die große Frage, die ich mir jeden Morgen beim Aufstehen stelle. Warum gucken die nicht nach Bottrop? Und wir haben inzwischen ja auch 30 andere in anderen Städten solche Konzepte. Erstens erarbeiten, zweitens sind wir in der Umsetzung. Das ist, Freunde von mir sagen, du hast zwei Probleme. Das erste Problem ist Ruhrgebiet, das zweite ist Bottrop. Das heißt, die in Frankfurt oder die in Hamburg wollen sich nicht aus dem Ruhrgebiet belehren lassen, ist ein Grund dafür. Und das ist auch in den Medien so. Wissen Sie, also die WAZ ist ja hier im Ruhrgebiet die dominierende Zeitung. Da gibt es noch die Ruhrzeit. Die schreiben darüber regelmäßig. Und wenn die haben über unsere Ergebnisse berichtet, sehr breit berichtet, sehr prominent berichtet. Aber in Düsseldorf, die Zeitungen der Rheinischen Post oder WZ oder Kölner Stadtanzeiger oder Bonner Allgemeine, whatever, die ignorieren das schlicht und ergreifend. Die haben alle unsere Pressemitteilung bekommen, weil die im Grunde genommen, der Düsseldorfer an sich lässt sich aus vom Ruhrgebiet nichts sagen. Ich sage es mal wirklich so platt, ich kenne mich wirklich in Nordrhein-Westfalen gut aus. So, bei der Politik ist es so, jawohl, Frau Schulze, die Umweltministerin, sagt immer wieder, das ist unser Modell, das ist richtig. Die kann sich aber nicht durchsetzen, weil im Wirtschaftsministerium in Berlin, wo auch über Energiepolitik mitentschieden wird, im Innenministerium von Herrn Seehofer, wo teilweise über Stadtentwicklung mitentschieden wird, die wollen das nicht hören. Da herrschen andere Lobbyisten eigentlich, muss ich vermuten. In Nordrhein-Westfalen ist es so, die alte Landesregierung hat uns sehr unterstützt. Da gab es interministerielle Arbeitskreise. Die neue Landesregierung, Frau Scharenbach, hat zwar ein Grußwort gehalten, aber wir hatten auch zum Beispiel bei Herrn Laschet angefragt, ob der auf unserer Veranstaltung, wo wir die Ergebnisse präsentieren, wenigstens einen Videoclip zeigen will. Hat der Initiativkreis, also kein Provinzverein, hat angefragt. Der hat noch nicht mal eine Antwort bekommen von Laschet. Und wenn ich jetzt höre, also die werden schlecht beraten, wollen es nicht wissen. Eine lange Beschreibung auf Ihre einfache Antwort, aber Sie merken, das bewegt mich jeden Tag. Und ich denke immer, die müssen doch mal aufwachen. Warum reden die so? Warum nutzen sie nicht die Option, die wir in so einem schönen Best-Praxis-Modell
ja
haben?
Genau, wobei jetzt haben Sie ja nur ein Rundum-Bashing gemacht. Einige haben sie ausgeklammert. Ich würde mal sagen, aber auch wenn ich mir die Programme anschaue von den Grünen, so sind die auch eher groß angelegt.
Also die Grünen leben auch im Bock- und Kuckucksheim, muss man sagen. Wenn da im Programm, das habe ich gelesen, steht drin, die Bestandsimmobilien sollen auf KfW-Standard 55 entwickelt werden. Das bedeutet aber, dass Sie dort pro Quadratmeter 5.000 oder 3.000 Minimum Euro investieren müssen. Das zahlt kein Vermieter und schon gar kein Mieter. Und Sie müssen ja auch wissen, dass nur 11% des Wohnungsbestandes in Deutschland gehört Vermietungsgesellschaften. Der Rest ist Privatbesitz. Und Sie können keinen Privaten zwingen, seine Bude umzubauen, weil der Private lebt davon, dass er entweder da selber lebt und die Energiekosten trägt oder indem er es vermietet für seine Rente, für seine Vermögensbildung, whatever. So, und die können ihn nicht zwingen. Und deshalb ist das schön zu schreiben. Es ist so ein Selbstbefriedigungsakt. Ich kann ein Programm machen, null Energie für den ganzen Wohnungsbestand. Toll. Ja, aber machen muss es ja jemand.
Genau, darum geht es mir ja auch im Gespräch mit Ihnen, dass ich mich sagen möchte, lass es jetzt mal ans Machen denken. Jetzt habe ich mal eine Anschlussfrage. Und wie gesagt, Sie können auch sagen, Moment, Herr Stelter, das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Das ist total fair. Sie als Vertreter eines effizienten und effektiven Weges zum Klimaschutz, wie würden Sie jetzt weitergehen von hier?
Also wir haben da einen ganz klaren Pfad definiert. Und zwar das Ziel ist, nicht das einzelne Gebäude energetisch oder klimaneutral umzubauen. Das ist nicht finanzierbar, sondern im Quartier selber erstmal möglichst viel energetisch modernisieren, soweit die Bürgerinnen und Bürger und Eigentümer es bezahlen. In den Gewerbebetrieben, auch da haben wir schöne Beispiele, auch sehr viel energetisch modernisieren und dann im nächsten Schritt vor allen Dingen auch auf Photovoltaikstrom setzen. Denn auch das Ruhrgebiet könnte sich zweimal mit Strom versorgen. Und gucken Sie mal, wir sind jetzt Spitzenreiter. Meine Heimatstadt Oberhausen ist irgendwo am Ende der Fahnenstange. Welches Potenzial man damit hat. Und dann könnte man in dem nächsten Schritt, wenn auch das hat der Gesetzgeber bisher unterbunden, das Thema Mieterstrom zum Beispiel. Man kann den Mietern Strom anbieten für vielleicht 15 Cent, also ist die Hälfte dessen, was bei den Stadtwerken kostet, dann nehmen die das auch. Und wenn man dann noch in einem Quartier, also das System ist von unten, Energiewende, von Haus zu Haus im Quartier, möglichst energetisch modernisieren, möglichst viel Photovoltaik, dann die Vernetzung, auch mit Wärme, unter Umständen gibt es Abwärme von Gewerbe, was immer auch. Und dann in der Vernetzung, das dann auch mit Sektoren zu koppeln, wie zum Beispiel Elektromobilität, so wie ich mein Auto mit dem Photovoltaikstrom lade, können das in einem Quartier aller Nutzer auch machen, zu günstigen Konditionen. Und dann kann man das Quartier tatsächlich bilanziell energetisch autark umbauen und damit klimaneutral. Das heißt also, durch den Überschwang an Energie aus Sonne kann man dann das Delta bei der Emission kompensieren. Also es ist möglich, aus meiner festen Überzeugung, das ist der Weg, den wir jetzt in Bottrop und in anderen Städten auch weiter anbieten, den zu gehen, ist im Grunde genommen von Haus zu Quartier über die Vernetzung, Sektorenkopplung, Quartiere klimaneutral umbauen. Das ist der klimagerechte Stadtumbau.
Weil Sie im Prinzip sagen, ich muss nicht mehr singulär neutral sein in mich selber, sondern eine größere Einheit kann ich durch Querbeziehungen, ich kann zwar CO2 ausstoßen, aber im Gegenzug helfe ich woanders CO2 einzusparen. Gut, es würden natürlich Kritiker sagen, naja gut, Solarenergie ist schön, aber wenn die Sonne nicht scheint, brauchen wir trotzdem noch ein Backup. Also dieses Backup-Thema, das bleibt uns ja noch als Problem erhalten.
Ja, Backup ist, das habe ich gerade schon mal angesprochen, sind die Themen, zum Beispiel in der Wärmeversorgung, darauf kommt es ja an. Die Wärmeversorgung, da könnte man diese Technologie von dem Kraft-Wärme-Kopplung, von der ich gerade gesprochen habe, in jedem Haus. Die Technologie ist, wird nicht weiter betrieben, weil nicht gefördert und zu teuer und der Bund fördert das nicht. Dieser Weg wäre möglich, ist aber auch der Weg möglich über Nahwärmesysteme, entweder über Fernwärme oder über Nahwärme, wo keine Fernwärme zur Verfügung ist. Und dort dann über Kraft-Wärme-Kopplung unter Umständen auch Abwärme nutzen aus Flüssen, Abwärme nutzen aus Seen, Abwärme nutzen von Unternehmen und dergleichen mehr. Wir haben hier in der Nähe zum Beispiel Trimet, ein großes Aluminiumwerk auf der Stadtgrenze zu Essen. Und wir haben dabei, moderierend waren wir dabei, das Thema zu treiben, dass die ihre Abwärme, die die in Mengen in die Luft jagen, an das Stärk-Fernwärmenetz zum Beispiel abgeben. Und solche einzelnen Themen, wir haben hier ganze Siedlungen in Bottrop, die über Nahwärmenetz versorgt werden mit Kraft-Wärme-Kopplung, zwar in erster Linie noch über Gas, aber da kommt das, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Stelter, nämlich auch da in der globalen, ich bin für die Energiewende von unten zuständig, wenn man so will, in der globalen Sicht wird man sicherlich mit grünem Wasserstoff über zu viel Stromenergie, die man hat, wird man das zufügen zu Erdgas, dann gucken, wie man dann sukzessive auch zu grünem Erdgas kommen kann. Auch das ist ja alles technologisch möglich. Sodass man im Grunde genommen, ich rede immer von der bilanziellen Energieautarkie im Quartier, sodass man im Grunde genommen so viel Energie im Sommer hat, die man dann wiederum speichern kann in grünem Wasserstoff oder ähnlichen Produkten, sodass man über das Jahr hin dann zur Klimaneutralität kommt.
Was würden wir denn jetzt, wenn jetzt die Bundestagswahl vorbei ist und wir beide hätten eine Audienz beim neuen Umweltminister, vielleicht wären Sie es ja doch noch, wer weiß, aber nehmen wir mal an, der neue Umweltminister.
Glaube eher nicht.
Was würden wir denn konkret empfehlen? Ich meine, ich glaube, wir würden ihm nicht empfehlen, den jetzigen Weg weiterzugehen, immer größere Dinge anzustoßen, immer größere Programme, sondern eigentlich klingt es für mich so ein bisschen nach einem Thema, wir müssen eigentlich die Förderung anders priorisieren und wir müssen eigentlich die Eigeninitiative vor Ort stärken und nicht so sehr darauf glauben, dass wir das zentral lösen können.
Klimaschutz kann man nicht im Umweltministerium Hausnummer 3 machen. Klimaschutz muss man in den Gemeinden und Städten machen. Die Leute selber, man muss sie zu Akteuren des Klimaschutzes machen. Und da ist nur von meiner festen Überzeugung zunächst mal strategisch den Weg zu wählen, zu sagen, ihr werdet entlastet finanziell und nicht belastet. Klimaschutz ist Entlastung. Klimaschutz schafft Arbeitsplätze. Und wir müssen auch was für Klimaresilienz tun, weil das, wir werden auch mit einzelnen Städten nicht den Klimawandel stoppen können. So, also die Bürgerinnen und Bürger zu Akteuren, zu Mitwirkenden zu machen und da auch die Förderpolitik, wenn wir denn da die Möglichkeit hätten, umzustellen. Warum nimmt man nicht das Deutschland immer schon einfach so ein Beispiel wie Bottrop, wo es funktioniert und sagt, jetzt rollen wir das Ganze mal auf die Republik aus. Und dann hätte man innerhalb von wenigen Jahren schon mal 20% CO2 eingespart. Hallo? Und hätte eine energetische Modernisierungsrate verdreifacht. Hallo? Warum eigentlich nicht? Das ist möglich und das kostet jetzt zunächst mal nicht mehr Fördermittel und keine Milliarden, die da wieder irgendwo kreiert werden, um die Leute zu verschrecken, sondern einfach zu sagen, so liebe Leute, wenn du deine Bude umbaust, dann kriegst du so viel Knete, wie du CO2 einsparst. Egal, ob du das jetzt mit Gummidichtungen machst oder mit einer Wärmepumpe. So. Und dann bei der Elektromobilität das gleiche. Warum ist so kompliziert, wenn sie Photovoltaik, die müssen mich notfalls bremsen. Ja, wenn, ja.
Das tue ich nicht. Ich finde das super. Machen Sie weiter.
Ja, also wenn sie Photovoltaik auf Dach haben wollen in Deutschland, ja, werden sie dann zum Unternehmen. Da müssen sie ja Bundesstammdatenregister erstmal das Ganze eintragen lassen. Dann müssen sie eine Genehmigung haben. Dann wird das Ganze von der Netzgesellschaft erstmal auf 70% gedrosselt, weil angeblich die Netze belastet werden. Wenn sie ins Netz einspeisen, müssen extra einen Steuerberater nämlich haben, der dann die Umsatzsteuer wieder optiert und zurückholt. Also ein sehr kompliziertes Verfahren. Da helfen jetzt unsere Energieberater im Grunde genommen, die nehmen die Leute an der Hand, erklären denen die steuerlichen Probleme und führen die da durch. In Holland ist einfacher. Da stellen das Ding aufs Dach, speisen sich ein, der Elektriker schließt an, Ende aus, Mickey Maus. So, also das sind so einfach, man muss keine Milliarden bewegen, sondern man muss nur bürokratische Hürden einreißen. Dann die Leute sind hier in Bottrop begeistert von, wir haben hier mit kleinen Fördermengen haben wir Schlangen vor der Energieberatung gehabt, weil die Leute sagen, oh, das ist auch praktisch, wenn ich den Strom für 10 Cent produzieren kann und ich selber ein Kraftwerk im Keller habe. Dann machen die mit. So, aber die hören aus Berlin und aus Düsseldorf, ja, der, also da müssen große Belastungen und dann wird nur über geredet über Kohlekraftwerke abschalten, über Atomkraft abschalten, über Strom von der Nordsee zu Herrn Seehofer oder zu Herrn nach Bayern zu schaffen und solche Themen mehr. Also ich sag mal, bin felsenfest überzeugt, die Leute sind sensibilisiert für dieses Thema. Die müssen nur Den muss man nur deutlich machen, dass es nicht um Belastung geht, sondern Klimaschutz ist Entlastung.
Ja, vor allem, wenn ich hier so zuhöre, ist es auch ein bisschen Unternehmertum, weil wenn ich jetzt anfange, selber Strom zu erzeugen, also im Prinzip, was mir an ihrer Sichtweise, Beschreibung so gefällt, ist neben der Wirkung auf das CO2-Ausstoß, dass sie im Prinzip die Tatkraft der Bürger eigentlich herausfordern und fördern. Und ja. Ich kritisiere immer die Klimapolitik so ein bisschen als planwirtschaftlich, muss ich jetzt gestehen. Vielleicht werden Sie den Begriff nicht aufgreifen, müssen Sie auch nicht, aber ich finde es aber sehr planwirtschaftlich. Und wenn Herr Altmaier sich hinsetzt und sagt, er gibt eine Garantie für Klima und Garantie für Wirtschaft ab, dann graut mir, dann sage ich immer, das hätte die DDR nicht besser gekonnt, die Planwirtschaft. Mhm. Und was Sie im Prinzip machen, ist eigentlich Rahmenbedingungen schaffen oder zu auch fordern, dass Rahmenbedingungen besser sind. Weil ich finde, wie gesagt, Unternehmer sein zu müssen, nur weil ich mir so Photovoltaik aufs Dach setze, das kann es ja wohl nicht sein. Also vor dem Hintergrund sagen Sie im Prinzip ein Programm, wo wir quasi die Bevölkerung ermutigen, ertüchtigen, belohnen für dieses Handeln und quasi eine Bevölkerung der Kleinunternehmer schaffen, die Strom erzeugen, Strom einspeisen und sich darüber freuen, dass sie so wie Sie dann mit eigenerzeugtem Strom faktisch kostenlos Auto fahren. Das ist sozusagen die Vision.
Und das war auch der Schwerpunkt hier in Bottrop. Der Schwerpunkt lag nicht so sehr darin, jetzt tolle konzeptionelle Überlegungen anzustellen. Und wir haben die Bürgerinnen und Bürger aktiviert. Wir haben Veranstaltungen gemacht. Also das Pilotgebiet umfasst 70.000 Einwohner von Bottrop, Kern von Bottrop. Wir haben Veranstaltungen gemacht, da waren fast 12.000 Leute da, die sich informiert haben über alle Themen. Wir haben mit den Schulen ein wichtiger Aktivierungsfaktor, die Schulen. Wir haben hier 600 Veranstaltungen gemacht mit Schülerinnen und Schülern. Die haben hier Sonnenhäuser gebaut und die tragen das in die Familien. Das erste Smart Home Paket 2011 war in einem Kindergarten. So, und so haben wir über viele Kampagnen, Aktivitäten den Leuten im Grunde das, was ich vorhin erläutert habe, vermittelt. Hey, du bist der Akteur, nicht die Stadt und nicht die Innovation City Management Gesellschaft. Dein Thema ist es, Energiekosten zu sparen. Und Sie glauben nicht, wie das auch ein emotionales Thema werden kann. Wenn einer auf der Straße Photovoltaik am Dach hat, dann dauert es nicht lange, bis die nächsten 10 bei uns in der Energieberatung stehen und fragen, wieso hat der Photovoltaik, kann ich das nicht auch haben? Wie geht das? So, und das war eigentlich der Ansatz für Bottrop, Bürgerinnen und Bürger zu Akteuren im Klimaschutz zu machen, die das tragen. Nicht wir und nicht die Stadt, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Oder ein Beispiel Unternehmer. Hier, da haben einige eine profane Schlosserei, Technobox, die da schwierige Stahlkonstruktionen schweißen. Die haben sich anregen lassen, die haben das Dach voll Photovoltaik gepackt. Die haben jetzt einen Plus-Energiebetrieb. Die verdienen mehr mit Energie, als sie bezahlen. Und das hat sich dann fortgesetzt, hat der Nachbar angefangen und so weiter. Sie wissen, was ich meine.
Ich weiß, was Sie meinen. Wenn wir jetzt, gut, es kann man natürlich sagen, Politiker machen das vielleicht ungerner, weil sie dann weniger Einfluss haben auf das Leben, weil die Bürger das selber machen. Aber das kann ich jetzt sagen, das können Sie wahrscheinlich nicht sagen. Vielleicht ein Wort noch zum Abschluss. Wenn Sie jetzt überlegen und anschauen, was die Europäische Union plant. Ich meine, wie ist Ihr Eindruck da? Ist das nochmal Deutschland, jetzige Strategie hoch 2 oder sehen Sie da Ansatzpunkte, die besser sind?
Tja, eigentlich nicht. Ich sehe keine Ansatzpunkte, die besser sind. Da wird über die Ziele gesprochen und dann werden auch selbst wenn da Fördermittel ausgeschüttet werden. Das ist in einem Gebiet wie die Europäische Union ja so, als ob sie 10 Euro auf die Straße schmeißen in Bottrop. Das wirkt auch nicht. Nur einer kann sich eine Schachtel Zigaretten kaufen oder sonstigen Unsinn damit machen. Weder die Förderkonzepte, nun muss man sagen, die Rahmenbedingungen. Wenn jetzt also die EU beschließt, dass 2035 keine Verbrennungsautos mehr gebaut werden, kann man machen. Aber wenn die EU vorschreiben würde, dass die Infrastruktur fürs Tanken mit Strom und die Bedingungen vereinfacht würde, wäre das sinnvoller. Und würde schneller. Das wäre wieder das immer mit dem Verbot, CO2-Abgabe, Verbot. Wenn Sie aber sagen, so, ich weiß nicht, ob welches Auto Sie fahren, sei es drum, wenn das Problem bei der Elektromobilität ist ja die Infrastruktur, dass die Leute sagen, ich kann damit nur 300 Kilometer fahren, ich will aber immer einmal im Pfingsten nach Holland fahren, dann muss ich dann zweimal tanken, ist mir zu kompliziert und wo ist die nächste Ladestation? Wenn die Infrastruktur da wäre, dann würde auch sich das durchsetzen, weil es auch wirtschaftlicher ist. Das ist wieder der Thema. Alle Menschen denken, das ist meine Grundüberzeugung, seit gefühlten 100 Jahren denken über das Portemonnaie. Und sag mal, wenn ich mit dem Elektroauto viel preisgünstiger fahre als mit dem Verbrenner, dann mache ich das auch. Und das ist eigentlich der Ansatz. Und da sagen wir mal, die EU setzt Rahmenbedingungen. Ja, ist schön, wobei die 2035, wenn das geprüft wird, alle nicht mehr im Amt sind pensioniert oder leben nicht mehr, keine Ahnung. Also wenn man solche Ziele setzt, ja, Klimaneutralität 2040, ja, kann ich das gut beschließen, weil da wird mich danach, 2040 fragt mich keiner mehr, weil ich ja gar nicht mehr existent bin unter Umständen. Ich schon, aber die meisten handeln. Also bin ich eher dafür, pragmatisch zu sagen, hey, Energiewende von unten, Klimaschutz von unten, Städte umbauen, gerade bei der Flutkatastrophe. Auch da ist natürlich ein städtebauliches Instrument möglich. Neben der Warnung, die auch schlecht ist, die Sirenen sind abgebaut. Aber auch da bietet man den Flüssen mehr Raum, dass sie sich ausdehnen können, können die auch mehr Wasser aufnehmen. Sie werden aber eingefärscht, die Flüsse. Das weiß man seit Jahrzehnten. Das hat man im Osten gesehen bei der letzten Hochwasserkatastrophe da an der Elbe. Ja, da haben die Städte inzwischen abgeschottet zum Teil und Flächen geschaffen. Aber hier ist dann daraus leider keine Lehre gezogen worden. Das ist immer das Gleiche, aber jetzt ist wirklich, müssen Sie mich ausbremsen. Was ich nicht verstehe, ist wie auf allen anderen Gebieten, warum man nicht bereit ist zu lernen von den Besten.
Ja gut, das ist ein grundlegendes Problem. Ich habe es auch in meinem Buch angesprochen. Deutschland sollte bereit sein, in jeder Hinsicht von den Besten zu lernen. Nicht nur innerhalb Deutschlands, so wie von Ihnen, sondern auch innerhalb von Europa gibt es auch einige, die bei Digitalisierung und anderen weiter voraus sind. Wissen Sie, Herr Drescher, was mir gut gefällt, abgesehen von dem Pragmatismus und Unternehmertum, ist eigentlich Folgendes. Diese 80-20-Regel, die Sie umsetzen, die führt dazu, dass wir sehr schnell einen Effekt haben auf den CO2-Ausstoß. Und gleichzeitig verschafft es uns auch sagen wir so, eine Atempause für den nächsten Schritt. Und da bin ich eben der Technologieoptimist, dass ich halt sage, wir werden in den nächsten Jahren so viele neue Technologien erarbeiten und entwickeln, die uns dann ermöglichen werden, wieder ähnliche 80-20 Schritte zu machen für den nächsten Teil, eben entsprechend kostengünstig. Und das ist eben der Charme. Und für mich ist es so, also ich manchmal das Gefühl habe, beim Thema Klimaschutz, da gilt eigentlich eine ganz wichtige Restriktion, nämlich die Budgetrestriktion. Sonst ist es immer so, wir haben nicht unbegrenzte Mittel. Und beim Klimaschutz wird so getan, als hätten wir unbegrenzte Mittel, die haben wir aber nicht. Und deshalb würde ich immer dafür plädieren, dass Bottrop zumindest in Deutschland zum Modell sein werden sollte. Das wäre sicherlich die große Hoffnung. Und vielleicht kann ja unser Gespräch dazu einen kleinen Beitrag leisten, indem es gehört wird. Ich weiß, dass auch einige in Berlin das hören und vielleicht wird dann das Vorurteil gegen dem Ruhrgebiet abgelehnt. Das würde mich sehr freuen.
Das würde mich auch freuen. Also, schaut auf diese Stadt.
Herr Drescher, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
Herr Später, immer gerne.
Ich fand es ein sehr erfrischendes Gespräch mit Herrn Drescher und vor allem war ich sehr positiv angetan von der Herangehensweise, die er geschildert hat. Und mein Wunsch an die Politik, auch im Wahlkampf, wäre nun, statt immer höhere Ziele zu definieren, die man ja leicht definieren kann, doch nach Bottrop zu fahren, sich anzuschauen, was kann man davon lernen. Denn ein großes Problem, was wir in Deutschland haben, haben wir auch gesehen im Rahmen der Corona-Pandemie, ist, dass wir scheinbar nicht in der Lage sind, von den Besten zu lernen. Ich würde sagen, lasst uns von Bottrop lernen, denn hätte Deutschland gesamthaft den Bottroper Weg in den letzten 10 Jahren beschritten, würden wir heute, was den CO2-Ausstoß betrifft, schon deutlich besser dastehen. Kleine Dinge wirken, die großen Pläne sorgen meistens nur für irgendwelchen politischen Aktionismus, der am Ende nicht das bringt, was er bringen soll und vor allem, wo wir Gefahr laufen, unseren Wohlstand zu verspielen. Bottrop macht vor, dass man beides erreichen kann, Klimaschutz und das auf eine wirtschaftliche Art und Weise. Das ist eine gute Frage, warum macht das keiner? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich glaube, es ist halt nicht so sexy. Es ist so, ich glaube, es gibt verschiedene Seiten. Die einen sagen, oh, ist nicht sexy, ich kann keine große Symbolpolitik betreiben. Und die anderen glauben, alles, was nur 50% Einsparung bringt, genügt nicht. Wir müssen sofort morgen bei Null sein. Und ich glaube das eben nicht. Ich glaube, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass wir gar nicht auf Null kommen müssen, um das Weltklima zu retten. Ich glaube, wir brauchen andere Maßnahmen. Wir brauchen andere Maßnahmen, die dazu beitragen, dass wir im Prinzip einen Mix haben. Das sagt Herr Drescher auch im Gespräch. Herr Drescher sagt ja, wir müssen nicht in jedem einzelnen Haus klimaneutral sein, sondern wir müssen im Prinzip in Summe das machen. Wir müssen intelligent den Strom erzeugen, intelligent mit dem erzeugten Strom umgehen, mit der Wärme umgehen. Und das sind eben die Ansätze. Und wenn wir das ergänzen eben über Technologien, um CO2 zu speichern, wenn wir das verbinden mit Technologien, um CO2 in Produktionsprozessen zu verwenden, dann haben wir eine ganz andere Welt. Und ich finde zum Beispiel auch, dass wenn die deutsche Politik immer sagt, ja, wir müssen unseren Anteil von 2% am weltweiten CO2-Ausstoß auf Null bringen, das ist unsere Aufgabe, das finde ich mir völlig zu kurz gesprungen. Eigentlich finde ich es falsch. Ich glaube, unser Anspruch sollte sein, als eine Technologienation die Technologien zu entwickeln, die weltweit mehr als 2% einsparen. Und die Photovoltaik ist ja eigentlich so ein Beispiel. Wenn wir haben über 80 Milliarden in die Hand genommen. Wir haben damit der Photovoltaik zum Durchbruch verholfen. Und eigentlich sollten wir uns dafür auch ein bisschen selber auf die Schulter klopfen und sollten sagen, ja, dass jetzt weltweit von Afrika über Asien bis Südamerika mit Photovoltaik CO2 gespart wird, das ist auch uns zu verdanken. Jetzt würde ich als Politiker wahrscheinlich sogar sagen, lasst uns doch etwas zurechnen uns, bevor wir uns immer so schlecht darstellen. Das macht unsere Politik nicht. Nur ich glaube, eine Industrienation wie wir sollten das Ziel haben, 10-15% des weltweiten CO2-Ausstoßes zu reduzieren. Und das schaffen wir eben nicht, indem wir bei uns mehr Windräder aufstellen. Das schaffen wir nur, indem wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Und wenn wir in die USA blicken, das wo gerade Joe Biden in dieser Woche sein Infrastrukturprogramm scheinbar durchbekommen hat, zumindest partiell im Kongress, dann kann man sagen, jawohl, was passiert denn da? Genau das. Joe Bidens Ansatz zum Klimaschutz ist einer, der Forschung und Entwicklung mit nach vorne stellt. Und das ist das Richtige. Wir werden das Weltklima nicht über Verzicht und über das Aufstellen von Windrädern retten. Wir brauchen mehr Innovation und dafür sollten wir Mittel einsetzen und die Politik soll darüber diskutieren. Nur auf Bottrop zurückzukommen, ich habe lieber Bottrop als Berlin, ich habe lieber konkretes Handeln, statt große Ziele, die formuliert werden, im Bundestagswahlkampf erhöht werden und die wir ohnehin nicht erreichen werden.
kommen wir zu den Hörerfragen. Sie wissen, ich lese sie immer, ich freue mich drüber, ich freue mich auch über Ihre Kritik. Und heute hören wir uns mal an, was zwei Hörer gefragt haben und ich gebe Ihnen meine Einschätzung dazu.
Hallo Herr Stelter, in Ihrer Folge vom 18. Juli stellen Sie dem privaten Vermögen den Pensions- und Rentenanspruch der Sozialversicherungspflichtigen gegenüber. Sind diese Vermögen und Ansprüche aber vergleichbar? Wenn ein Angestellter 45 Jahre den Höchstbeitrag in die Rente einzahlt, erhält er die maximale Summe von 3.145 Euro pro Monat. Bei einem statistisch erwartbaren Bezug von 25 Jahren Rente macht das aktuell nominal einen Betrag von 950.000 Euro. Hört sich nach einem Vermögen an. Tatsächlich wird dieser Wert aber über den Lauf der Zeit durch tatsächliche Preissteigerungen entwertet. Seit 2000 sind die Renten insgesamt um ca. 35% angehoben worden. Allerdings sind die Vermögenswerte wie der Immobilienpreis in derselben Zeit um ca. 80% und die Aktienindizes in derselben Zeit um ca. 150-170% gestiegen. Das heißt, es handelt sich bei den Rentenansprüchen um sehr schlecht angelegtes Geld. Ich denke, viele Rentenanspruchsinhaber würden gerne ihr Vermögen aus Renten Ansprüchen in real investiertes Vermögen tauschen, wenn Sie die Option hierfür hätten.
Tja, es ist unstrittig, dass es vernünftiger wäre, wenn wir unser Geld nicht allein in der Rentenversicherung anlegen. Und die Rentenversicherung kann so auf Dauer nicht funktionieren. Das sehen wir jetzt auch an den Wahlprogrammen, wo die Politiker immer mehr darüber diskutieren, wie man mehr Leute zum Einzahlen zwingt. Selbstständige, Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze, andere Einkommen hinzurechnen, also all diese ganzen Dinge. Aber letztlich ist es ganz klar, das System ist so nicht stabil. Es kann doch nicht stabil sein in einem Umfeld, wo eben die Bevölkerung altert und perspektivisch schrumpft. Man kann die Rentenkasse auch nicht sichern durch mehr Migration, einfach deshalb, weil die Migranten werden ja auch irgendwann mal alt und wollen auch mal Rente bekommen. Das heißt, richtigerweise, da hat Herr Pötter vollkommen recht, sollten wir natürlich ein anderes Modell haben und es wäre vernünftiger, das Geld global diversifiziert anzulegen. Gerade ein Land wie Deutschland sollte natürlich wie Norwegen, wie andere ein Staatsfonds haben, wo wir im Prinzip unser Geld professionell global anlegen. Und der Unterschied, das habe ich auch schon mal im Podcast ja gezeigt, es gibt ja Studien, die zeigen, hätten wir in den letzten 10 Jahren unser Auslandsvermögen so angelegt wie die Kanadier oder Norweger, hätten wir ungefähr 50.000 bis 80.000 Euro pro Kopf in Deutschland mehr Privatvermögen. Also vor dem Hintergrund ist es natürlich ganz klar. Vielleicht ein Aspekt noch an Herrn Pötter. Ja, der Zeitraum, den er wählt, das stimmt, aber man muss nicht im Hinterkopf haben, wir haben in den letzten Jahren einen deutlichen Rückgang der Zinsen gehabt. Das heißt, die Kurszuwächse bei den Börsen und auch bei den Immobilienpreisen, der Anstieg, ist natürlich auch diesem Rückgang der Zinsen geschuldet. Das heißt, auch hier müssen wir uns in Zukunft auf deutlich geringere Renditen einstellen als in der Vergangenheit. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass beispielsweise die börsennotierten Unternehmen in Deutschland auch teilweise unzureichende Rückstellungen haben bezüglich ihrer Pensionsverbindlichkeiten, einfach deshalb, weil das Pensionsvermögen sich nicht so entwickeln wird, wie sie erhoffen, einfach deshalb, weil sie unter den tiefen Zinsen auch leiden. Also insofern richtiger Aspekt, nur wir haben das System nun mal und wir müssten es eigentlich reformieren. Und ich bin ja gerade dabei, die Wahlprogramme durchzulesen und es muss leider feststellen, dass überwiegend die Parteien sich darauf fokussieren, wie sie die Einnahmen hochbekommen können, aber nicht darauf, wie man das System krisenfest machen kann. Und krisenfest zu machen wäre in der Tat, dass man eben die private Vorsorge so fördert, dass man eben global diversifiziert anlegt und entsprechend so eine bessere Rendite erwirtschaftet.
Carsten Ax schreibt, sehr geehrter Herr Dr. Daniel Stelter, Sie haben zwar in vielen Punkten recht, aber nicht mit der Versicherungspflicht für alle. Bei uns im Landkreis München gibt es rund 600 Quadratkilometer, wo es nicht einmal Gewässer gibt. 1000 Millimeter Niederschlag führen hier aufgrund des Kiesbodens nie zu Überschwemmungen, selbst wenn 200 Millimeter davon binnen 72 Stunden fallen, wie beispielsweise 2013. Nur Dummköpfe haben hier die komplette Elementarversicherung. Dafür haben wir hier aber andere Kosten, die die Leute in der billigen Eifel nicht haben. Ein Haus in der Eifel kostet fast nichts. Die Leute können sehr leicht das Geld, das sie für Mieten und Kredite sparen, in Aktien anlegen und sich alle 15 Jahre ein neues Haus am Wasser bauen, wenn sie weiter so bekloppt bleiben wollen. Es bedarf insofern überhaupt gar keiner finanziellen Hilfe. Dazu kommt, dass ihr Modell auf den Haushalt abzustellen viel zu ungerecht ist. Ein Single mit 3-Zimmer-Wohnung ist mit 100.000 Euro vollversichert. Ein Hausbesitzer mit Kredit ist trotzdem pleite und kann Insolvenz anmelden. Die 100.000 Euro helfen nur der Bank. Sie berücksichtigen bei Ihrer Idee weiterhin nicht, dass rund die Hälfte der Versicherungsprämien versickern. Allein 19% gehen mit der Versicherungssteuer verloren, rund weitere 30% durch Akquisekosten der Versicherungen, Verwaltungsaufwendungen und etwas Gewinn. Damit machen Sie alle zu Verlierern.
Ich kann die Kritik von Herrn Axe nachvollziehen. Ich würde ihm ein einziges Argument entgegenhalten. Und zwar, er bezahlt heute schon für die AHA. Einfach deshalb, weil alle Steuerzahler heute diese implizite Versicherung mitfinanzieren. Einfach, weil wir jetzt natürlich mit unserem Steuergeld vor Ort retten. Und deshalb finde ich es gegen den Ist-Zustand, wo wir im Prinzip helfen, obwohl jemand nicht versichert war. Vielleicht hätte er sich versichern können. Und der sozusagen darauf setzt, dass er staatliche Mittel bekommt, finde ich es besser, wenn wir eine Pflichtversicherung haben, die eine Pflicht für beide Seiten ist. Nämlich eine Pflicht zur Versicherung, aber natürlich auch eine Pflicht der Versicherung, eine Versicherung abzuschließen. Die anderen Aspekte, ist natürlich ist es richtig, dass München die Lebenshaltungskosten viel höher sind, etc. etc. Aber ich glaube trotzdem, der entscheidende Punkt, den ich versucht habe zu machen, auch im Gespräch mit dem Herrn Dr. Osberghaus von dem ZDW, ist ja der, dass wir heute eine Situation haben, wo einige bewusst darauf setzen, dass sie gerettet werden. Da werden sie manchmal enttäuscht, wenn die Flut eintritt, wenn keine Bundestagswahl ist, dann gibt es ja in der Tat oftmals auch keine Hilfe. Und wir wollen hier zum gerechteren System kommen. Also insofern, das stimmt. Was die Kosten betrifft, das sehe ich ähnlich wie Herr Axe, wo ich sagen würde, ja, da muss man halt sicherstellen, dass diese Pflichtversicherung eben nicht dazu führt, dass es zu mehr Steuereinnahmen kommt. Da kann man sicherlich auch überlegen, wenn es eine Pflichtversicherung ist, dass man über die Versicherungssteuer im konkreten Fall nicht anfällt. Also, ich glaube, heute haben wir eine implizite Subventionierung, wo Herr Axe bereits mit dabei ist. Und wir möchten gerne aus einer impliziten eine explizite machen, aber dabei eben auch alle zwingen, einen entsprechenden Beitrag zu leisten, weil nicht alle wohnen wie er in einem Gebiet, wo es scheinbar keinen Starkregen und keine Überschwemmung gibt. Wir werden es sehen. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie wieder mit dabei waren. In der kommenden Woche sprechen wir mit einem der führenden deutschen Wirtschaftshistoriker, der eine Fülle an Studien publiziert hat, die international viel zitiert werden und die ich in meinem Blog in den letzten paar Jahren auch öfters besprochen habe. Und weil ich sie so super fand, unter anderem auch das Thema, wie gut verzinst sich unser Auslandsvermögen, habe ich mich sehr gefreut, dass ich mit ihm sprechen konnte. Und das kommt in der kommenden Woche. Es lohnt sich also, wieder reinzuhören. Ich freue mich auf Sie. Ihr Daniel Stelter.
Schreiben Sie uns unter podcast@think-bto.com. Mehr Informationen, Analysen und Kommentare finden Sie auch in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.